Wir glauben und haben versucht, aus der Bibel aufzuzeigen, dass die Trinitätslehre oder Dreieinigkeitslehre keine biblische Lehre ist. Auch geschichtlich gesehen ist die Trinitätslehre nicht etwa durch sorgfältiges Erforschen der Bibel zustande gekommen, sondern vielmehr, weil sie politische Vorteile brachte und weil sich heidnische Gedanken mit dem Christentum vermischten. Ich möchte, dass wir uns heute die Auswirkungen dessen ansehen, wenn man entweder an die Dreieinigkeit glaubt oder an die Vorstellung, die wir versucht haben aufzuzeigen, dass es einen Gott gibt, den Vater, der einen Sohn hat, Jesus Christus, und der sich durch seinen Heiligen Geist offenbart. Ich möchte also, dass wir uns die Auswirkungen der verschiedenen Glauben ansehen. Wie wirken sie sich auf unsere Vorstellung von Gott und auf unsere Wertschätzung Gottes aus? Ich glaube, dass wir das am besten herausfinden können, wenn wir diese verschiedenen Vorstellungen überprüfen und sie einer Feuerprobe unterziehen, und zwar im Lichte dessen untersuchen, was Gott für uns auf Golgatha getan hat. Unser Verständnis von der Gottheit entscheidet über unsere Wertschätzung des Opfers, das Gott für uns in Jesus Christus darbrachte. Das ist die Herausforderung, die ich an euch stelle und was ich heute ganz klar aufzeigen möchte. Wisst ihr, der ganze Mittelpunkt oder Kernpunkt des Christentums ist die Idee, dass Gott in Christus seine Einstellung zu den Menschen gezeigt hat, nicht nur den Preis für die Sünden der Menschheit bezahlt hat, sondern uns in Jesus Christus klar gezeigt hat, was er für uns empfindet. Etwas geschah auf Golgatha, etwas geschah im Opfer Christi, was die Erlösten für alle Ewigkeit erforschen werden. Auf Golgatha offenbarte Gott seine Liebe auf eine Art, wie sie noch nie zuvor gesehen wurde. Und es wird auch nie mehr eine größere Offenbarung der Liebe Gottes geben, als die auf Golgatha. Doch was geschah eigentlich auf Golgatha? Ich muss euch gestehen, Geschwister, dass ich wegen der Trinität eine lange Zeit nicht verstehen konnte, was auf Golgatha wirklich geschah. Als ich hörte, dass Gott seinen Sohn gab, hat es nie richtig mein Herz berührt. Warum? Nun, soweit ich wusste, war Jesus nicht wirklich der Sohn Gottes. Aber schlagen wir einmal Johannes 3, Vers 16 auf. Und lasst uns diesen Vers Schritt für Schritt lesen. Und schaut einmal, wie diese Dreieinigkeitsvorstellung diesen Vers vollkommen zerstört. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Nun, wir können alle deutlich sehen, dass der Kernpunkt in diesem Vers die Liebe Gottes ist. Jesus sprach hier zu Nikodemus, und er versuchte Nikodemus und den nachfolgenden Generationen, also dir und mir, einzuprägen, die große Liebe, die unaussprechlich große Liebe, die Gott für uns alle empfindet. Er versuchte das Ausmaß, die Größe, die Höhe dieser Liebe auszudrücken und sagte, hör zu, Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gab. Gott liebte die Welt so sehr, in solch einem Ausmaß, seine Liebe war so groß, dass er seinen Sohn gab. Nicht nur seinen Sohn, sondern seinen eingeborenen Sohn. Nun, da ist ein Unterschied, da ist ein riesengroßer Unterschied. Es gibt einen adoptierten Sohn. Es gibt einen Sohn dem Titel nach. Und es gibt einen Sohn aus meiner eigenen Substanz, meinem eigenen Fleisch und Blut, mein geborener Sohn. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Man kann es dann die Liebe wertschätzen, die Gott für die Welt empfindet, wenn man verstanden hat, dass das Wesen, das Gott gab, nicht nur dem Namen nach Gottes Sohn war. Es war nicht lediglich ein Titel, den er trug, der auf ihm ruhte, sondern er war aus seiner eigenen Substanz, der aus ihm hervorkam, sein geborener Sohn. Dann erst beginnen wir zu begreifen. Und das ist genau das, was Jesus sagen wollte. Jesus sagte nicht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er sagte seinen eingeborenen Sohn. Warum fügt er diesen Ausdruck hinzu? Er versucht uns damit etwas zu sagen. Das ist der Teil, der die Größe der Liebe Gottes offenbart. Nun, wann gab Gott seinen eingeborenen Sohn? Es ist klar, Gott gab seinen eingeborenen Sohn noch bevor Christus zur Erde kam. Es ist eindeutig, dass als der Mensch sündigte, Gott diese Entscheidung traf, seinen Sohn zu senden. Doch wen entschied Gott zu senden? Nun, wenn Gott jemanden sandte, dann musste er die Vollmacht dazu haben, ihn zu senden. Wenn Gott jemanden gab, dann musste er die Autorität und das Recht besitzen, diese Person zu geben. Beachtet, Brüder und Schwestern, den Kernpunkt in diesem Vers. Wenn man erst einmal den Kernpunkt des Verses verstanden hat, wird alles andere ein wenig klarer. Der Kernpunkt in diesem Vers ist die Liebe des Vaters. Es ist gar nicht so sehr die Liebe des Geistes oder die Liebe des Sohnes. Der Kernpunkt in diesem besonderen Vers ist die Liebe des Vaters. Jesus sagt, Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Mit anderen Worten, Gott gab etwas Wertvolles. Es musste etwas Wertvolles sein, denn sonst wo wäre die Offenbarung seiner Liebe? Er gab. Er hatte das Recht zu geben. Er hatte die Vollmacht zu geben und er hatte auch die Vollmacht nicht zu geben, sondern zu behalten. Doch weil er entschied zu geben, daran können wir seine Liebe sehen. In der Tatsache, dass er diese Entscheidung traf zu geben. Könnt ihr sehen, was dieser Vers sagt? Er gab seinen eingeborenen Sohn und das zeigt die Größe der Liebe Gottes. Aber wenn Jesus nicht Gottes Sohn ist, was passiert dann? Dann ist der Wert von diesem Vers verschwunden. Die Wirkung von diesem Vers ist verschwunden, wenn Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Mehr noch, wenn er nicht der eingeborene Sohn Gottes ist. Dann wen hat Gott gegeben, frage ich euch. Wen hat er gegeben? Nun, Trinitarier sagen, es war ein gleichwertiges Wesen mit gleichen Rechten, gleicher Vollmacht, gleicher Autorität. Dann wie konnte eines dieser Wesen ein anderes dieser Wesen geben? Wie konnte es das tun? Wenn das wahr ist, wenn es eine Trinität gibt, war es dann der Vater, der seinen Sohn gab, oder war es der Heilige Geist, oder gaben beide ihren Sohn? Ist es dann richtig, von der Liebe des Vaters zu sprechen und die Liebe des Geistes zu vernachlässigen? Aber der Kernpunkt in diesem Vers ist die Liebe des Vaters. Als ob Jesus sagen wollte, schaut auf den Vater, schaut, was er euch für euch getan hat, richtet eure Liebe auf den Vater. Warum nicht auf den Heiligen Geist? Die Dreieinigkeit verdeckt unsere Augen vor der wichtigsten Erkenntnis, Geschwister. Es war der Vater, der die Welt geliebt hat. Es war der Vater, der seinen wahren Sohn gab, der seinen eingeborenen Sohn gab, seinen wirklichen Sohn. Und eine zweite wichtige Frage, die aufkommt, wenn wir an die Dreieinigkeit glauben, ist, ob Jesus wirklich starb. Aber wir sprechen etwas später darüber. Das erste und höchste Gebot gemäß Jesus finden wir in Markus 12, Verse 29 und 30. Dort heißt es, Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das ist der Kernpunkt der Bibel. Das ist der Kernpunkt des Lebens Christi. In Johannes 3,16, wo er sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, sprach er vom Vater, von dem alleinigen Gott. Machen wir hier einmal eine kleine Pause in unserem Studium und schauen wir uns ein wenig die Hintergründe zu Golgatha an. Ich nehme an, dass wir alle glauben, die wir diese Kassette hören, dass Golgatha der Ort war, an dem alle Fragen beantwortet wurden, die Satan von Anbeginn an gegen Gott aufgebracht hat. Golgatha war die Antwort auf alle Fragen über Gott, die für alle Ewigkeiten aufkommen werden. Golgatha war das Ereignis, das ein für allemal geklärt hat, wer der rechtmäßige Herrscher des Universums ist. Und welche die Frage beantwortete, ob Gott wirklich ein Gott von vollkommener und echter Liebe ist. Lasst uns das etwas näher untersuchen. Was waren denn das für Vorwürfe oder Anklagepunkte, die Gott klären musste? Da er der Widersacher der Ankläger, Satan ist, sehen wir uns einmal an, welche Vorwürfe er Gott macht, welche Anklagepunkte er gegen Gott erhebt. Gehen wir zu 1. Mose Kapitel 3, Verse 4 und 5, wo Satan Gott beschuldigt, ein Lügner zu sein. Er beschuldigt Gott, ein Lügner zu sein, dem das Wohlergehen seiner Geschöpfe egal ist, der eine betrügerische Person ist, der etwas sagt, aber genau das Gegenteil meint. Lasst uns diese Passage lesen, um herauszufinden, was Satan eigentlich sagen wollte. 1. Mose, Kapitel 3, Verse 4 und 5, da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Nun bleiben wir ganz kurz mal stehen. Ich möchte, dass wir uns näher ansehen, was hier geschah. Eva hatte absolut keine Chance, die Beweggründe Gottes zu kennen. Sie hatte keine Ahnung, was in Gottes Verstand vorging. Wie denn auch? Sie war nur Eva, sie war nur ein menschliches Wesen. Und das war Gott. Gott stellt diesen Baum in den Garten und sagt, der ist schlecht für euch. Was ging in ihm vor? War es wirklich wahr, dass der Baum schlecht war? Nun, hier kommt Satan und sagt, dass Gott ein Lügner ist. Er meint es nicht gut mit dir. Er legt dir Stolpersteine in den Weg. Er sagt, dass du das nicht tun sollst, aber in Wirklichkeit enthält er dir nur etwas vor, was gut für dich wäre. Mit anderen Worten, Gott offenbart sich durch eine freundliche Maske, aber in Wirklichkeit ist er ein Betrüger. Etwas geschieht hinter deinem Rücken, Eva, von dem du nichts weißt, was du nicht siehst, und deswegen kannst du Gott nicht vertrauen. Bitte behaltet das im Kopf, weil es wichtig ist, wenn wir weiter untersuchen, was Christus auf Golgatha getan hat. Etwas weiter im Alten Testament, im Buch Hiob, erscheint Satan erneut, um Gott zu beschuldigen. Er sagt, dass Gott nicht wert ist, geliebt zu werden. Er unterstellt, dass Gottes Geschöpfe ihm nur aus Angst, aus Furcht dienen. Und wegen den Vorteilen vielleicht, die sie von ihm bekommen. Aber nicht, weil er gut sei oder weil irgendjemand denken würde, dass Gott gut sei oder dass er es wert sei, ihm gedient zu werden. In Hiob Kapitel 1, Verse 9 bis 11 heißt es, der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er ringsumher hat, beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird's dir ins Angesicht absagen. Nun versteht, was Satan hier sagt. Er sagt Gott, du bist es nicht wert, dass man dir dient. Gott, Hiob liebt dich nicht. Glaubst du, dass dich irgendjemand liebt? Niemand vertraut dir. Du bist der Liebe nicht wert. Hiob dient dir doch nur wegen den Vorteilen, die er aus dir ziehen kann. Weil du ihn segnest, Gott, deshalb dient er dir, nicht weil du es verdient hast oder weil irgendjemand empfinden würde, dass du ein liebenswertes oder selbstloses Wesen bist. Das sind unter anderem einige Vorwürfe, die Satan gegen Gott aufbringt. Nun, Gott hatte sozusagen ein Dilemma. Gott hatte ein Problem, ohne respektlos sein zu wollen. Aber ich möchte, dass wir verstehen, dass Gott hier es mit einem Problem zu tun hatte. Natürlich wissen wir, dass Gott auf alles eine Antwort hat. Und er hatte auch hier eine Antwort. Aber sehen wir uns das Problem einmal an. Gott musste einen Weg finden, auf dem er endgültig alle Fragen beantworten konnte. Nun, was sind das für Fragen, die Gott beantworten musste? Nummer 1. Ist Gott wirklich selbstlos? Als er den Baum in den Garten stellte und zu Eva sagte, du sollst von diesem Baum nicht essen. Und Satan sagte, Gott ist egoistisch, er enthält dir etwas vor, was gut für dich wäre. Er will nicht, dass du so wirst wie er unterdrückt dich. Er ist eifersüchtig auf seine Stellung, er unterdrückt dich, er will nicht, dass irgendjemand dorthin gelangt, wo er ist. Als menschliche Geschöpfe kennen wir diese Einstellung nur zu gut. Ist Gott wirklich und wahrhaftig selbstlos? Ich meine, wie können wir das herausfinden? Woher wissen wir, dass Gott uns nicht etwas vorenthält? Woher wissen wir, ob Gott uns in Wirklichkeit nicht etwas vorspielt? Woher können wir seine wahren Beweggründe kennen? Liebt er seine Geschöpfe wirklich? Meint er es wirklich gut mit ihnen? Wie kann man Gott diesbezüglich testen? Denn Gott ist Gott. Wir sind nur begrenzte Kreaturen. Wie können wir ihn begreifen? Wie sehr liebt uns Gott wirklich? Können wir diese Liebe bis zum Äußersten vertrauen? Ist Gottes Liebe so, dass sie uns niemals und unter keinen Umständen im Stich lassen würde? Oder ist es möglich, dass es einige Situationen gibt, in denen zum Beispiel die Ehre Gottes oder vielleicht die Sicherheit Gottes gefährdet ist? Wie beispielsweise bei Luzifers Rebellion, als Luzifer vor langer Zeit gegen Gott rebellierte. Damals war Gottes Thron auf eine Art und Weise in Gefahr. Nun behandelte Gott Luzifer fair und gemäß seinen Grundsätzen der Liebe, oder brach er einfach die Regeln und behandelte Luzifer unfair, lieblos und gemein? Denn das sind die Anschuldigungen, die Satan gegen Gott aufbrachte. Du bist nicht fair, du bist lieblos, du hast mich nicht richtig behandelt. Diese Fragen waren da und sie mussten beantwortet werden. Mit anderen Worten, Gottes Charakter der Liebe musste gründlich getestet werden. Und zwar auf eine Art und Weise, die ein für allemal die selbstlose Liebe Gottes aufzeigt. Deutlich vor dem ganzen Universum. Gott musste einen Weg finden, auf dem er dem Universum zeigen konnte, dass er vollkommen selbstlos und wahrhaftig liebevoll und fair ist. Aber wie konnte er das tun? Nun sehen wir uns einmal an, was es für notwendige Faktoren geben muss, die bei einer richtigen und echten Prüfung vorhanden sein müssen. Was sind das für Faktoren? Wenn jemand getestet werden soll, denken wir an eine gewöhnliche Prüfung an einer Schule, in einem Klassenzimmer. Wenn es eine echte Prüfung sein soll, dann müssen einige Dinge beachtet werden. Zum Beispiel Nummer 1. Der Schüler darf die Fragen im Vorfeld nicht kennen. Nicht wahr? Wenn er schon im Voraus wissen würde, worüber er abgefragt wird, wäre das dann ein richtiger Test? Nein, denn dann kann er ja zu Hause seine Bücher in die Hand nehmen und sich auf diese bestimmten Fragen vorbereiten. Dann kann er zurückkommen und diese Fragen ohne Probleme beantworten. Er darf die Fragen also im Vorfeld nicht kennen. Behalten wir das im Kopf. Nummer 2. Er darf keinen Zugriff auf die Antworten haben. Der Schüler kommt ins Klassenzimmer und sieht die Fragen. Doch hier hat er seinen Laptop oder sein Notebook, auf dem alle Antworten gespeichert sind. Er hat sie nie zuvor studiert, die Fragen, aber er hat alle Antworten auf seinem Laptop. Oder er hat ein Textbuch zur Hand. Ist das dann eine echte Prüfung? Nein, natürlich nicht. Es ist nur dann eine echte Prüfung, wenn er die Antworten nicht kennt und auch keinen Zugriff auf die Antworten hat. Könnt ihr das sehen? Nun behalten wir im Kopf und denkt daran, dass es Gottes Charakter war, der getestet werden sollte. Eine andere Frage. Wie testet man den Charakter einer Person? Wie testet man den Charakter einer Person? Nun, ich habe einmal gehört, dass man am besten herausfinden kann, wer eine Person wirklich ist, wenn man ihm auf die Füße tritt. So kann man herausfinden, wer ein Christ wirklich ist, indem man ihn unter Druck stellt, ihn bis zum Äußersten treibt, ihm wehtut. Ich empfehle niemandem, das zu tun, sonst wäre man Satans Werkzeug. Ich möchte nur damit sagen, dass man so den Charakter eines Menschen sehen kann, wenn man ihn in die Ecke treibt und dann beobachtet, wie er reagiert. Ich habe einmal von einem Mann namens Booker T. Washington gelesen. Als dieser Mann jung war, ging er auf Arbeitssuche. Und er ging zu einem Vorstellungsgespräch und sein zukünftiger Arbeitgeber war eine Frau. Und während er in diesem Raum saß und auf sein Vorstellungsgespräch wartete, kam diese Frau zu ihm rein, gab ihm ein Staubtuch und bat ihn, für sie den Raum zu wischen, bevor sie das Vorstellungsgespräch machten. Nun, stellt euch vor, ihr geht zu einem Vorstellungsgespräch und jemand bittet euch darum, Staub zu wischen. Ich nehme an, dass sich einige beleidigt fühlen würden oder einfach nur eine schlechte Arbeit leisten würden, denn deswegen bin ich doch nicht hergekommen. Doch dieser Washington fing an und leistete eine gründliche Arbeit. Er putzte jedes Buch, den Schrank, den Tisch, sogar die kleinsten Ecken. Warum tat er das? Weil es in seiner Natur lag, ordentlich, reinlich, sauber und gründlich zu sein, in allem, was er tat. Er entstaubte alles perfekt und dann setzte er sich und wartete auf sein Vorstellungsgespräch. Nach einer Weile kam die Frau zurück. Und zu seinem Erstaunen ging sie durch den Raum und untersuchte jedes Möbelstück, jedes Buch, jede Ecke, jeden Schrank, strich mit dem Finger über den Tisch, war kein Staub da. Dann nahm sie ein Taschentuch heraus und strich damit über den Tisch, immer noch kein Staub. Schließlich drehte sie sich um mit einem zufriedenen Gesicht zu Washington und sagte, die Stelle gehört Ihnen, die Stelle gehört Ihnen. Ihr könnt euch vorstellen, wie überrascht er war und doch glücklich. Nun, was hier geschah, war, dass die Frau jemanden mit dem richtigen Charakter für diese Arbeitsstelle suchte. Es war gar nicht so sehr wichtig, wie hoch seine akademischen Qualifikationen waren, als sein Charakter. Sie brauchte jemanden mit Disziplin, Ordentlichkeit, Sauberkeit. Und der einzige Weg, auf dem sie testen konnte, ob er den richtigen Charakter hatte, war, ihm einen Test zu geben, ohne ihn aber wissen zu lassen, dass es ein Test war. Nun, nehmen wir an, sie wäre gekommen und hätte gesagt, ich möchte testen, ob sie sauber und ordentlich sind. Hier ist ein Staubtuch. Machen Sie die Möbel sauber. Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur Booker T. Washington eine gute Arbeit geleistet hätte, sondern jeder andere auch, weil sie wüssten, dass die Arbeitsstelle davon abhängt. Aber ihr könnt alle den Kernpunkt in dieser Geschichte erkennen. Bei einer echten Prüfung darf man nicht wissen, was als nächstes geschieht. Ich habe von einem Freund von mir mal gehört, er hat mir mal erzählt, dass er einmal auf der Straße entlang ging und er kam an dem Haus eines Bekannten vorbei. Und als er dort vorüberging, sah er, wie dieser Bekannte mit seinem Auto aus seiner Einfahrt fahren wollte. Und er fuhr auf die Straße und stieß beinahe mit einem anderen Auto zusammen, das er nicht gesehen hatte. Er war eigentlich im Unrecht, denn das Auto, andere Auto hatte Vorfahrt. Aber dieser Bekannte sprang laut fluchend aus seinem Auto. Und als mein Freund diese Worte hörte, drehte er seinen Kopf in die andere Richtung und ging schnell an ihm vorbei, weil er nicht wollte, dass dieser Mann bemerkt, dass er alles gehört hatte, was er gesagt hatte. Er wollte ihn nicht bloßstellen und in Verlegenheit bringen. Nun, in diesem Augenblick, als dieser Mann sich unbeobachtet fühlte, offenbart er, was wirklich in ihm war. Und das sind die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, wenn ein Test wirklich echt sein soll. Und ihr könnt alle klar erkennen, dass Gott niemals auf diese Art und Weise getestet werden kann. Warum? Weil man Gott niemals in eine Situation stecken kann, in der er nicht weiß, was als nächstes geschehen wird. Könnt ihr das alle sehen? Doch gehen wir etwas weiter. Gott wollte nicht nur zeigen, dass seine Liebe und Fürsorge wirklich echt ist, sondern er wollte auch die Größe oder das Ausmaß seiner Liebe zeigen. Gott wollte, er sehnte sich danach, dem Universum mitzuteilen, ich liebe euch mehr als mich selbst. Was für ein unglaublicher Gedanke, doch es ist wahr. Und Gott wollte dem Universum klar machen, dass er mit dieser unermesslichen Liebe liebt. Aber wie sollte er das bloß tun? Ich meine, er hat uns bereits mit den schönsten und besten Dingen, die man sich nur vorstellen kann, überhäuft. Er hat Adam und Eva eine Welt mit allen guten Dingen geschenkt, die man sich vorstellen kann. Er gab ihnen Flüsse, Berge, Bäume, Blumen, Gold und Silber und Diamanten. Es gab wirklich nichts auf der ganzen Welt, was er ihnen nicht gegeben hatte, um ihnen zu zeigen, wie sehr er sie liebte. Er gab Adam diese wundervolle Frau, er gab Eva diesen wundervollen Mann und alles, was das Herz begehrt. Und dennoch stellten sie Gottes Liebe und Wohlwollen in Frage. Wie konnte er es ihnen nur klar machen? Gott musste einen Weg finden. Der größte Liebesbeweis ist, wenn jemand stirbt. Der größte Liebesbeweis ist, dass jemand erwählt, freiwillig erwählt zu sterben, aufhören zu existieren, sich das Leben nehmen zu lassen, das Bewusstsein, die Hoffnung und die Freude, damit eine andere Person leben kann und eben diese Dinge genießen kann, die man selbst aufgibt. Wie Jesus in Johannes 15, Vers 13 sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass ein Mann sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist die Feuerprobe, Geschwister, für jemand anderen zu sterben. Das ist die Feuerprobe der Liebe. Wisst ihr, es ist in Ordnung, eine Frau oder einen Mann oder jemanden zu lieben, wenn diese Person um mich herum ist und ich ihre Reaktion sehen kann. Ich werde zurückgeliebt. Ich kann ihre Zuneigung sehen. Ich habe etwas davon. Aber zu sterben, ungekannt, ungeschätzt, ungeliebt, zum Wohle einer anderen Person, die gar nicht schätzt, was ich für sie tue, das ist die Feuerprobe der Liebe. Menschen können viel Liebe vortäuschen, doch nur echte Liebe kann freiwillig in den Tod gehen, ohne Hoffnung auf Belohnung oder Wertschätzung. Gott musste zeigen, dass seine Liebe von dieser Natur ist, echte selbstlose Liebe, die für andere sterben würde. Er musste zeigen, dass er sich um uns mehr sorgt als um sich selbst. Aber Gottes Problem, wieder benutze ich dieses Wort Problem, Gottes Dilemma war, erstens, dass er nicht sterben kann. Gott kann nicht sterben. Zweitens, das Leben Gottes kann niemals gefährdet werden. Er kann niemals in eine Situation gesteckt werden, in der sein Leben wirklich gefährdet ist, damit er zeigen könnte, dass er uns mehr liebt als sein eigenes Leben. Und wie ich vorhin bereits sagte, Gott weiß alles. Er kann niemals in eine Situation sein, in der man ihn wirklich testen könnte, um zu sehen, wie sein Charakter wirklich ist. Doch die Antwort, Brüder und Schwestern, die Antwort ist, dass Gott einen Weg fand. Und ihr könnt daraus erkennen, warum die Dreieinigkeitslehre die Schönheit und das Wunder der Versöhnung zerstört, das Wunder des Opfers, das auf Golgatha geschah, vollkommen zerstört. Gott fand einen Weg. Denn seht ihr, es gibt ein Wesen, das vollkommen und in jeder Hinsicht Gott gleich ist. Es gibt ein Wesen, das sich garantiert in jeder Situation so verhält wie Gott. Ein Wesen, das genauso reagiert, wie Gott der Vater reagieren würde, in welcher Situation er auch sein mag. Aber wie kann das garantiert werden? Das kann garantiert werden, weil dieses Wesen exakt dieselbe Natur besitzt wie Gott. Wie kann das sein? Weil er der eingeborene Sohn Gottes ist. Der eingeborene Sohn des Vaters. Er wurde vom Vater geboren und besitzt deshalb diese Natur des Vaters, dieselbe Natur. Er hat denselben Charakter wie der Vater, weil er von ihm geboren wurde. Das ist die Garantie, dass Christus das Ebenbild des Vaters ist. Nun, wenn ich ein Kind habe, einen geborenen Sohn, besitzt er meine Charaktereigenschaften. Aber natürlich ist das Abbild bei uns Menschen unvollkommen. Zuerst einmal, weil beim menschlichen Wesen zwei Personen ein Kind zeugen, Mutter und Vater. Und so hat das Kind sowohl Charaktereigenschaften vom Vater als auch von der Mutter. So ist kein Kind das vollkommene Ebenbild seiner Eltern. Dazu kommt, dass in dieser von Sünde beladenen Welt viele andere Faktoren dazu beitragen, dass das Bild der Eltern im Kind zerstört wird. Doch im Falle Gottes und seines eingeborenen Sohnes gab es all diese Faktoren nicht. Deshalb ist Christus das Ebenbild seines Vaters. Er besitzt exakt dieselben Charaktereigenschaften wie sein Vater. Und somit ist garantiert, dass er in jeder Situation so reagiert, wie der Vater reagieren würde. Hinzu kommt, dass Christus begrenztes und menschliches Fleisch auf sich nahm. Und damit auch den Tod. Er konnte wirklich und wahrhaftig getestet werden. Nun bitte versteht, was ich meine. In Hebräer 2, Vers 9 heißt es, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Nun, wir wissen, dass die Fleischwerdung für uns Menschen ein Geheimnis ist. Aber was wir sehen können, ist, dass die Bibel eindeutig lehrt, dass Jesus ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens. Mit anderen Worten, er wurde sterblich. Er wurde zu einem Wesen, das wirklich sterben konnte, das mit der Realität konfrontiert werden konnte, was es bedeutet, sein Leben zu verlieren. Und wenn das nicht wirklich so war, dann hätte Christus nicht wirklich getestet werden können. Dann hätte Gott nicht getestet werden können. Beachtet das in der Dreieinigkeitslehre. Gott und Christus lediglich Rollen spielen. In der Dreieinigkeitslehre besitzen Gott der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist alle drei dieselben göttlichen Eigenschaften. In der Dreieinigkeitslehre, wenn die Bibel in 1. Timotheus 6, Vers 16 von dem spricht, der allein Unsterblichkeit hat, bezieht es sich nicht nur auf den Vater, sondern auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Nun, lasst uns ein wenig diesen Vers näher betrachten. War Jesus der allmächtige, unsterbliche Gott selbst, gemäß diesem Abschnitt hier in 1. Timotheus? Lass mich einmal vorlesen, was dieser Vers genau sagt. Verse 15 und 16 in 1. Timotheus, Kapitel 6. Welche uns zeigen wird zu seiner Zeit, der selige und alleingewaltige, nun, das Wort alleingewaltige, das bedeutet der einzige Herrscher, der König aller Könige und Herr aller Herren, Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, bezieht sich das auf Jesus Christus, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Bezieht sich das auf Jesus Christus? Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Geschwister, es ist klar, dass sich das hier nicht auf Jesus Christus bezieht, sondern einzig und allein auf den Vater. Er ist der Selige und allein Gewaltige, der einzige Herrscher, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Er ist auch derjenige, der allein Unsterblichkeit hat. Bitte beachtet das. Die Bibel sagt, der Vater ist der Einzige, der Unsterblichkeit hat. Nun, wie sieht es denn mit Engeln aus? Sind sie nicht unsterblich? Nun, ja und nein. Was meine ich damit? Nun, die ungefallenen Engel, die nicht gesündigt haben, sind unsterblich. Aber was ist mit den gefallenen Engeln? Was ist mit Satan und seinen Engeln? Sind sie sterblich oder sind sie unsterblich? Natürlich sind sie sterblich. Und sie werden am Ende sterben. Gott wird sie am letzten Tag vernichten. Sie sind sterblich. Sie haben ihren unsterblichen Zustand verloren. Obwohl ihre Lebenskraft immer noch so groß ist und sie diese 6000 Jahre überlebt haben. Aber sie sind sterblich und werden eines Tages sterben. Mit anderen Worten, Engel besitzen eine sogenannte bedingte Unsterblichkeit. Solange sie Gott dienen, werden sie niemals sterben. Wie auch Adam und Eva zu Beginn hatten. Wenn sie Gott dienen, werden sie niemals sterben. Deshalb sind die ungefallenen Engel unsterblich. Wenn sie sich jedoch entscheiden sollten, gegen Gott zu sündigen, dann können sie zu Sterblichen gemacht werden. Sie können dem Tod untertan gemacht werden, wie Satan und seine Engel. Sie besitzen also nicht diese Unsterblichkeit, von der wir hier in diesem Vers gelesen haben, diese vollkommene Unsterblichkeit, diesen Zustand unter keinen Umständen sterben zu können, besitzt nur ein einziger im ganzen Universum. Und die Bibel sagt, dass er allein diese Art von Unsterblichkeit hat. Und dass dieses Wesen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Eindeutig, allein der Vater. Gott, der Vater. Jesus Christus wurde eindeutig sterblich gemacht. Sein Zustand der Unsterblichkeit wurde von ihm weggenommen, als er auf diese Erde kam. Er wurde dem Tod untertan gemacht. Er ist wirklich und wahrhaftig gestorben. Bitte sagt nicht, dass er nicht starb. Wie können so viele Christen sagen, dass er nicht starb? Wie können sie nur der Bibel widersprechen und sagen, dass er nicht starb? Die Bibel sagt, dass er unter die Engel erniedrigt war, um für jeden den Tod zu schmecken. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, sondern weitergelebt hätte, wäre dann der Preis für unsere Erlösung wirklich bezahlt? Was geschah dann wirklich auf Golgatha? Ist die ganze Bibel eine Lüge? Ich hoffe, dass wir nicht zu denen gehören, die den klarsten Aussagen der Bibel widersprechen, wo es heißt, dass Christus wirklich starb. Deshalb, Christus war wirklich dem Tod untertan. Er war sterblich, als er hier auf der Erde war. Jesus ist nicht, und wir müssen verstehen, Geschwister, er ist nicht der, der allein Unsterblichkeit hat. Die Unsterblichkeit wurde von ihm weggenommen. Aber sie hätte niemals vom Vater weggenommen werden können. Doch Jesus wurde diesen Dingen untertan gemacht. Warum? Damit er wahrhaftig getestet werden konnte. Und damit er wahrhaftig beweisen konnte, wie der Vater wirklich ist. Und so schauen wir auf Golgatha. Denn dort auf Golgatha und dort im Garten Gethsemane, in den Augenblicken seines letzten Leidens, sehen wir Gottes Charakter in der Feuerprobe und aufs Äußerste geprüft. Und in der Reaktion Jesu Christi wird uns klar, wie Gott wirklich ist. Dort sehen wir Gottes Liebe auf zwei verschiedenen Ebenen offenbart. Erstens sehen wir Gottes Liebe, indem er erträgt, wie sein geliebter Sohn um unseretwillen leidet und nicht einschreitet. Und ich werde darüber ein wenig später sprechen. Gott schaute zu, wie sein Sohn litt, und er schmerzt jeden Vater, seinen Sohn leiden zu sehen. Nicht, weil er Gott ist, nicht, weil er allmächtig ist. Manchmal haben wir dieses Gefühl in unseren Hinterköpfen, dass Gott keine Gefühle empfindet, weil er viel zu groß ist, um Gefühle zu empfinden. Litt Gott wirklich mit seinem Sohn? Fühlte er mit seinem Sohn mit? Konnte er seinen Todeskampf fühlen? Ja. Und das in einem weit größeren Ausmaß, als wir jemals imstande wären zu fühlen, weil er umso viel größer ist, als wir es sind, und seine Gefühle umso viel tiefer gehen, als unsere es jemals könnten. Auf dieser Ebene sehen wir Gottes Liebe, weil er nicht einschritt. Und er schritt nur wegen uns menschlichen Wesen nicht ein. Wegen dir und mir. Zweitens sehen wir Gottes Liebe in den Entscheidungen, die Jesus selbst traf. Denn was wir verstehen müssen ist, dass was Jesus in Gethsemane und Golgatha durchmachte, eine Offenbarung dessen war, was der Vater selbst gewillt war zu tun und auch getan hätte und tun wollte, aber nicht tun konnte. Denn er ist Gott. Er könnte niemals so begrenzt und getestet werden. Gott konnte es nicht tun, aber er hätte es getan, wenn es möglich gewesen wäre, um uns zu retten. In Christus und der Liebe, die er hatte, sehen wir die Liebe des Vaters dargestellt. Diese zwei Dinge müssen wir im Kopf behalten. Nun, wir müssen verstehen, dass Jesus ein wirklicher Mensch war, mit allen Einschränkungen, denen ein Mensch untertan ist. In 1. Johannes Kapitel 4, Verse 2 und 3 heißt es, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Nun, was bedeutet das? Wisst ihr, ich habe mich lange über diesen Vers gewundert, weil ich bisher keinen Christen getroffen habe, der nicht gesagt hätte, dass Jesus wirklich ein Mensch geworden ist, in das Fleisch gekommen ist. Mein Studium der Bibel hat mich zu dem Ergebnis geführt, dass der große Antichrist der Prophetie das Papsttum ist und dass die römisch-katholische Kirche eine antichristliche Einrichtung ist. Aber dennoch, der Vers sagt, das ist der Geist des Antichrists, ein jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist. Und es war ein wenig verwirrend für mich, aber dann wurde es mir ein wenig klarer. Zu bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, ist zu bekennen, dass er wahrhaftig und in jeder Hinsicht menschlich wurde, mit allen Einschränkungen, denen ein menschliches Wesen untertan ist, unterliegt. Nun, es gibt Christen, und anscheinend gab es bereits in den Tagen von Johannes Christen, die sagten, dass Jesus Christus kein normaler Mensch war. Sie behaupteten, dass er ein übermenschliches Wesen war. Und deshalb waren die Prüfungen, durch die er hindurchging, nicht echt. Die Szenen von Golgatha und Gethsemane waren nicht echt. Und deshalb kann auch kein Mensch jemals so werden, wie Christus war, oder so leben, wie Christus lebte, weil Christus übernatürliche Vorteile gegenüber den Menschen hatte. All diese Dinge wurden anscheinend in den Tagen von Johannes diskutiert, so dass Johannes sagen musste, schaut her. Ein jeder, der bekennt, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, das ist der Geist Gottes. Doch wer das leugnet, das ist der Geist des Antichrists. Nun, heute lehrt das Papsttum, die römisch-katholische Kirche, dass Jesus Christus auf Golgatha nicht wirklich starb. Und die meisten Gemeinschaften haben diese Lehre adoptiert. Hört euch die Lehre der meisten Gemeinschaften an. Sie lehren, dass der menschliche Teil Jesu auf Golgatha starb. Doch der göttliche Teil Jesu weiterlebte, weil Gott natürlich nicht sterben kann und weil ja Jesus ja natürlich der ewige und unsterbliche Gott selbst ist, gemäß der Dreieinigkeitslehre, konnte er nicht sterben. Aber ich möchte, dass wir uns die Auswirkungen dieser Lehre einmal anschauen. Wenn Jesus, der auf Golgatha starb, nur ein menschliches Wesen war, haben wir da nicht ein Menschenopfer? Dann ist es nichts weiter als ein Menschenopfer. Ein menschliches Wesen, das vor 2000 Jahren zur Welt kam, aus dem Bauch der Maria. Zugegeben, eine heilige Person. Zugegeben, ein besonderes menschliches Wesen. Jedoch nur ein menschliches Wesen, nichtsdestotrotz. Starb auf Golgatha. Aber was ist mit Gott? Was ist mit dem Sohn Gottes? Was ist mit Gott selbst, dem ewigen Gott? Nun, gemäß dieser Lehre gab Gott selbst in Wirklichkeit nie etwas auf. Er war in Sicherheit im Himmel, und so war auch sein Sohn in Sicherheit im Himmel und am Leben, weil er nicht sterben konnte. Wer starb also auf Golgatha gemäß dieser Lehre? Gemäß dieser Lehre war es ein menschliches Wesen, das von Gott geschaffen und geopfert wurde. Gab Gott sich selbst auf? Die Antwort müsste lauten, nein. Ist Gott selbstsüchtig? Die Antwort müsste lauten ja. Ist Gott selbst aufopfernd? Die Antwort müsste wieder lauten nein. Geschwister, diese Lehre zerstört die Wahrheit über die Liebe Gottes und die Wahrheit darüber, was Gott auf Golgatha für uns wirklich tat. Kein Wunder, dass die Bibel lehrt, das ist die Lehre des Antichrists. Die Wahrheit ist, dass Gottes eigener, eingeborener Sohn gegeben wurde, starb, wirklich starb, um unseretwillen durch die dunkle Pforte des Todes ging, auf Golgatha. Gott gab sich selbst auf in seinem Sohn. Gott litt in seinem eigenen, eingeborenen Sohn. Christus war wirklich tot. Nun, das ist es, was wir verstehen müssen, bevor wir Golgatha richtig wertschätzen können und was dort geschah. Es ist also eindeutig, dass Christus ein wirklicher Mensch war, mit allen Einschränkungen, denen ein Mensch unterliegt. Markus 13, Vers 32 und Matthäus 27, Vers 46 zeigen uns deutlich, dass Jesus keine Allwissenheit Gottes besaß, während er hier auf der Erde war. In Markus 13, Vers 32 hört seine klare Aussage. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Das sollte klar genug sein. Jesus erklärte eindeutig, als er auf dieser Erde war, dass er den Tag und die Stunde nicht wusste, wann er wiederkommen würde. Hört sich das etwa so an, als wäre er der allwissende Gott? In Lukas 2, Vers 52 heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Hier spricht die Bibel davon, wie er in seiner Kindheit heranwuchs. Ist das nicht klar genug? Er nahm zu an Weisheit. Wenn Jesus der allmächtige, allwissende Gott gewesen wäre, wie hätte er dann an Weisheit zunehmen können? Durch welchen Vorgang? Es ist klar, dass sich Jesus genauso entwickelte wie jedes Kind, wie sich jedes menschliche Wesen entwickeln muss. Als er ein Baby in den Armen seiner Mutter war, besaß er nicht all dieses Wissen des allmächtigen Gottes in sich. All das wurde von ihm weggenommen. Er war völlig und wahrhaftig menschlich. Er schrie nach der Brust wie jedes Baby. Er lernte seine ersten Worte zu sprechen wie jedes Baby. Er lernte zu laufen wie jedes Baby. Er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und als Jesus aufwuchs und seine Mission immer mehr zu verstehen begann, indem der Vater durch die Worte der Schrift zu ihm sprach, und vielleicht durch Träume und Visionen und durch Gebet, entfaltete sich seine Mission vor seinen Augen, und allmählich begann er zu verstehen, dass er wirklich der Sohn Gottes war. So hat Christus gelernt. Er besaß all dieses Wissen nicht von Geburt an in sich. Und später lernte er, was sein Vater ihm offenbarte. Er hatte nicht aus sich selbst Zugang zu diesem Wissen, sondern was auch immer der Vater ihm gab und zeigte, das war, was er wusste. Wir müssen verstehen, dass er nicht all dieses Wissen in sich selbst besaß von Geburt an. Als er auf dem Kreuz war, schrie er in Matthäus 27, Vers 46, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hört es sich an wie jemand, der alle Dinge weiß? Warum hast du mich verlassen? Es gibt keine Antwort auf diese Frage. Hier ist etwas, was vor seinen Augen verborgen ist. Ich werde etwas später darauf zurückkommen. Und jetzt könnte man die Frage stellen, wenn Jesus wirklich so eingeschränkt war, wie konnte er dann ein göttlich-menschliches Wesen sein? Wie konnte er dann Göttlichkeit besitzen? In welchem Sinne, wenn er auf diese Weise eingeschränkt war? Nun, ich möchte euch ein Beispiel geben, das uns vielleicht dabei helfen kann, zu verstehen, wie Jesus ein göttliches Wesen sein konnte, obwohl er alle Einschränkungen eines menschlichen Wesens hatte. Kürzlich las ich einen Artikel, ich glaube der Titel war Amerikas Untergang oder sowas, in dem es unter anderem um Frauen ging, die in den frühen 60er Jahren eine Antibabypille nahmen, mit dem Namen Thalidomid. In Deutschland war dieser Wirkstoff, der in Thalidomid enthalten war, glaube ich, Contergan, unter dem Namen Contergan bekannt. Und nachdem diese Frauen diese Pille wieder absetzten und sich entschieden, wieder Kinder zu kriegen, bekamen sie deformierte und missgebildete Babys. Manchen fehlten die Arme, manchen fehlten die Beine. Sie haben Bilder gezeigt, wo von Kindern, die mit den Füßen aßen, weil sie keine Hände hatten, keine Arme. Sie waren auf ungewöhnliche und groteske Art und Weise deformiert. Nun, diese Babys wurden mit starken Behinderungen geboren und besaßen in vielerlei Hinsicht nicht die Ausrüstung eines menschlichen Wesens. Aber ich möchte euch die Frage stellen. Würdet ihr sagen, dass trotz dieser starken Behinderungen, manche hatten keine Füße, manchen fehlten die Arme oder vielleicht andere Organe, würdet ihr sagen, dass diese Babys echte menschliche Babys waren? Und die offensichtliche Antwort lautet natürlich ja, sie waren menschlich. Aber was machte sie zu Menschen? Waren es die Fähigkeiten, die sie besaßen? Die Organe, die sie hatten? Waren es die Talente, die sie hatten? Oder war es einfach die Tatsache, dass sie eine menschliche Natur besaßen? Was machte sie wirklich menschlich, trotz der Tatsache, dass sie viele Fähigkeiten nicht besaßen? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Was Christus göttlich machte, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Was Christus zu einem göttlichen Wesen machte, war nicht so sehr seine innewohnende Macht, Wunder zu wirken oder alles zu wissen oder alles tun zu können. Was ich vorhin aufgezeigt habe, dass er das nicht konnte. Er war nicht allwissend, allmächtig, als er hier auf der Erde war. Sondern es war die Tatsache, dass er in seiner Natur, in seinem Verstand, in seinem Charakter, in seinem Geist die Natur Gottes besaß. Mit anderen Worten, wenn wir sehen, wie Jesus ein Kind in seinen Armen hält, sehen wir Gottes Charakter. Wir sehen Gottes inneren Gefühle für dieses Kind. In seinem Geist empfand Jesus denselben Hass gegen Sünde wie sein Vater. Das war seine Natur. Es ist ungefähr so, als würde man, wenn es möglich wäre, das Gehirn einer Katze nehmen und es in ein Schwein transplantieren. Den Körper eines Schweins. Und obwohl die Katze nun den Körper eines Schweins hat und die Organe eines Schweins und vom Äußerlichen her wie ein Schwein aussieht, hat sie dennoch den Verstand einer Katze. Sie würde sich niemals im Schlamm suhlen, sie würde immer noch Mäuse jagen, weil sie den Charakter einer Katze hat. Nun, in seinem Geist war Christus Gott. Das ist der göttliche Teil Jesu. Das ist es, was er mit sich nahm, als er zur Erde kam. Behaltet das bitte im Kopf. Diesen Teil nahm er mit sich zur Erde. Seinen Geist, seinen Charakter, seine Natur. Was jedoch seinen Körper anbelangte, war er vollkommen menschlich und allen Einschränkungen eines Menschen untertan. Was seine Macht anbelangt und sein Wissen anbelangt, war er genauso wie ein Mensch. Aber was sein Charakter anging, war er göttlich. Das musste so sein. Beide diese Aspekte mussten gegeben sein, damit Christus wirklich getestet werden konnte. Sein Wissen musste begrenzt sein, auf der anderen Seite musste er denselben Charakter wie sein Vater haben. Und wie sich Christus in jeder Situation verhielt, so kann man wissen, das wäre Gottes Reaktion gewesen. Denn die Frage, die wirklich beantwortet werden musste, war, wie ist Gott? Und es war eigentlich Gott selbst, der in Jesus Christus geprüft wurde. Jesus besaß also eine göttliche Natur, einen göttlichen Verstand, Charakter oder Geist. Sein Körper oder Fleisch war jedoch vollkommen begrenzt, wie jedes andere menschliche Wesen begrenzt ist. Nun, durch den Heiligen Geist besaß Jesus Zugang zu der göttlichen Macht Gottes. In diesem Sinne blitzte manchmal die Göttlichkeit durch Christus. Sehr oft, als er seine Wunder wirkte und seine wundervollen Aussagen machte, blitzte die Göttlichkeit durch seine Menschlichkeit. Doch in welchem Sinne geschah das? Es war, weil Jesus durch den Heiligen Geist Zugang zu dieser göttlichen Macht besaß. Jedoch wiederum nur, wie und wann es Gott wohlgefiel, seine Macht durch Christus zu offenbaren. Seine Macht oder sein eigenes Wesen durch Christus in der Person des Heiligen Geistes. Wie es in der Apostelgeschichte 10, Vers 38 heißt, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit Heiligem Geist und mit Kraft. Gott salbte ihn mit Kraft, von Gott kam die Kraft her. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Und warum? denn Gott war mit ihm. Daher hatte er die Kraft, alle Wunder zu wirken. Denn Gott war mit ihm, sagt Apostelgeschichte. Als er mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war, versuchten seine Jünger für ihn zu kämpfen. Aber Jesus sagte: Meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Gott würde die Engel senden, nicht dass Christus Zugriff auf sie hätte. Gott hätte die Engel senden müssen. Er hätte es getan. Jesus hätte seinen Vater bitten müssen und sein Vater hätte es getan. Jesus legte seine Macht beiseite, als er auf die Erde kam und wurde vollkommen Mensch, mit allen Begrenzungen, die ein menschliches Wesen hat. Und das war auf dieselbe Art und Weise, wie auch andere Menschen, Propheten in der Bibel lebten. Natürlich hat Christus nie gesündigt, wo alle anderen Menschen gesündigt haben. Deswegen war auch Christus in einem weitaus höheren Grad oder mit anderen Worten vollkommen vom Geist seines Vaters erfüllt. Aber genauso wie Christus Tote auferweckte, so erweckten auch Elia und Elisa zum Beispiel Tote auf. Genauso wie Jesus mit einem kleinen Stück Brot eine ganze Menschenmenge zu essen gab, so tat das auch Elisa. Christus ging auf dem Wasser. Elisa teilte das Wasser und ein anderes Mal ließ er eine Wasserflut kommen. Und wir können noch an viele andere Wunder denken, die Christus tat, welche im Alten Testament von Gott bereits durch andere Propheten vollbracht wurden. Und so müssen wir all diesen Hintergrund verstehen, wenn wir begreifen wollen, dass die Leiden Christi im Garten Gethsemane und auf Golgatha echt waren und wirklich waren. Als Jesus sagte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? War es nicht nur so, er hat nicht nur so getan, als ob. Er hat sich nicht verstellt, sondern es war echt. Gott hatte ihn verlassen. Und wenn Jesus wirklich der allmächtige Gott selbst wäre, wie hätte er sich dann selbst verlassen können? Was hat er gemeint? Aber mit dem Hintergrund, den wir durchgenommen haben, sollte es uns nun klar sein, Geschwister, dass Christus wirklich und wahrhaftig litt und wirklich das meinte, was er sagte, als er am Kreuz schrie. Gehen wir einmal zu Matthäus Kapitel 26 und lesen dort die Verse 37 bis 39. Sehen wir uns einmal an, was in der Nacht geschah, als Christus verraten wurde. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nun bleiben wir hier kurz einmal stehen. Schauen wir uns einmal an, was hier geschah. Das ist der Augenblick der Feuerprobe. Das ist die Prüfung. Bis zu diesem Augenblick war Jesus noch zuversichtlich und sicher über das, was passieren würde und dessen Folgen. Gehen wir zu Matthäus 16, Vers 21. Hört einmal, was Jesus hier sagt. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Seht ihr? Er war sich sicher darüber, dass er sterben würde und am dritten Tage wieder auferstehen würde. Er war sich zuversichtlich. Und sogar in der Nacht, bevor er verraten ward, hört einmal, was er sagt. In Johannes Kapitel 16, Vers 32. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon jetzt gekommen, dass ihr zerstreut werdet und jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Die Zuversicht ist da, die Sicherheit, dass Gott ihn nicht verlassen wird. Er scheint sich über jeden Schritt seines Weges sicher zu sein. Golgatha, der Schlaf im Grab, die Auferstehung am dritten Morgen, die Begleitung seines Vaters, auch wenn ihn seine Jünger alle verlassen würden. Aber nun kommt er in den Garten Gethsemane und die Bibel sagt, dass er beginnt zu trauern und zu zagen. Und hört euch an, was er sagt. Er sagt: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Nun, das ist merkwürdig. Das ist etwas, wo keiner von uns mitfühlen kann. Hier kommt eine Betrübnis über Christus, die so gewaltig ist, dass sie anfängt, ihn innerlich zu töten. Noch bevor er anfängt, körperlich zu leiden, geschieht etwas in seinem Inneren, was ihn tötet. Nun, wir wissen, Jesus gebrauchte seine Worte nicht auf eine übertriebene Art und Weise. Was er sagte, war genau das, was er auch meinte, was auch wirklich geschah. Als er sagte, ich bin betrübt bis an den Tod, meinte er, dass er innerlich starb, etwas tötete ihn. Er fällt zu Boden, er stemmt sich gegen die Erde, als ob er Hilfe suchen würde von der Erde, die er selbst geschaffen hatte. Seine Hände werden blass und große Schweißtropfen wie Blut fließen aus seinen Poren. Was geschieht mit ihm? Zum ersten Mal in seinem Leben tut Christus etwas, was er bisher noch nie getan hat. Er bittet um Hilfe im Gebet. Warum? Wenn wir die ganze Geschichte untersuchen, wird es uns etwas klarer. Etwas geschieht hier mit Christus, was er nicht erwartet hätte. Seine zuversichtliche Aussage, die er noch vor kurzer Zeit machte, scheint sich als falsch zu erweisen. Erst vor kurzer Zeit hat er doch gesagt, mein Vater wird mich nicht allein lassen. Ich bin nicht allein, weil mein Vater mit mir ist. Doch jetzt fühlt er, wie sich die Gegenwart seines Vaters zurückzieht. Er fühlt, dass er keine Verbindung mehr zum Vater aufnehmen kann. Eine Dunkelheit umhüllt ihn und er kann einfach nicht hindurchbrechen. Und er sagt zu seinen Jüngern, bitte, betet mit mir, wachet mit mir. Er sagt nicht, ich brauche Hilfe. Doch da ist diese Bitte in seiner Stimme und in den Worten, die er spricht. Er braucht sie bei sich, er braucht einen Trost in diesem Moment, weil er den Trost seines Vaters, den er sich erhofft hatte, den fühlt er nicht mehr. Die Gegenwart seines Vaters hat sich zurückgezogen und er weiß einfach nicht warum. Als der Schrecken dessen ihn ereilt, fällt er zu Boden, stemmt sich gegen die Erde und sagt, Vater, wenn es möglich ist, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Nun, warum hat er nicht vor einem Jahr schon so gebetet? Vor 6 Monaten? Vor 2 Wochen? Warum hat er nicht so gebetet? Weil, seht ihr, Jesus ist nicht der allmächtige, allwissende Gott. Er hat von diesem Augenblick nichts gewusst. Er hat es nicht auf sich zukommen sehen. Er hat nicht gedacht, dass es so sein würde und deswegen hat er auch nicht gebetet, dass es an ihm vorübergehen sollte, weil er nicht geahnt hatte, dass es so sein würde. Jetzt kommt dieser Augenblick auf ihn zu und der Schrecken ist größer, als seine Menschlichkeit ertragen kann. Er schreit nach Hilfe, er schreit nach einer Alternative. Er weiß nicht, ob es eine Alternative gibt. Er sagt, wenn es möglich ist, Vater. Er sagt nicht, ich weiß, dass es möglich ist oder ich weiß, dass es unmöglich ist. Er weiß nicht alle Dinge. Wenn es möglich ist, lass es an mir vorübergehen. Obwohl er gehorsam bleibt bis zum Ende, doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Er hört nicht auf, seinem Vater zu vertrauen, aber soweit sein Todeskampf betroffen ist, das ist etwas anderes. Wisst ihr, all die Sünden von 6000 Jahren liegen auf seinem Haupt. All die Schuld, all die Depression liegt auf seinem Haupt. Gott legte sie auf sein Haupt. Wisst ihr, er hat nie etwas Schlechtes getan. Er konnte nie von sich selbst auch Schuld empfinden und die riesige Kluft, die Sünde zwischen Gott und die Seele treibt. Nicht von allein, sondern Gott legte die Sünden der Welt auf sein Haupt. Und Gott ließ ihn fühlen, was der Sünder fühlt, wenn er eine Sünde begeht, was der Sünder fühlt, wenn er verworfen wird, wenn er von Gott abgeschnitten ist. Nun, ich möchte euch etwas sagen. Jemand lebt ein verachtungswürdiges Leben, jemand lebt ein schlechtes Leben. Und er setzt sich hin und beginnt über sein Leben nachzudenken. Und seine Depression ist so groß und seine Schuld und Wertlosigkeit lastet so schwer auf ihm, dass er hinausgeht und sich erhängt oder sich die Pulsadern aufschneidet. Jeden Tag begehen Menschen Selbstmorde auf der Welt. Weil sie entsetzt sind über das Leben, entsetzt sind über sich selbst, entsetzt über ihre Situation, entsetzt über ihre Schuld. All das liegt auf dem Haupt eines einzigen Mannes. Nicht nur die Schuld von einem einzigen Menschen, nicht nur die Schuld von einer Nation, sondern die Schuld einer ganzen Welt. Wie viele Menschen gibt es heute auf der Welt? Ich weiß es nicht, vielleicht so 6 Milliarden. Sagen wir, es gibt 6 Milliarden. All die Schuld, die Morde, Misshandlungen, Vergewaltigungen, Diebstähle, die Betrügereien, die Lügen von 6 Milliarden Menschen. In dieser Generation allein multipliziert mit 6000 Jahren auf einem einzigen Kopf, der all das fühlen muss. Brüder und Schwestern, kein Wunder, dass er innerlich starb. Kein Wunder, es zerstörte das Leben in ihm. Kein Wunder, wenn Gott nicht einen Engel gesandt hätte, um ihn körperlich im Garten Gethsemane zu stärken, wäre er noch dort gestorben. Der Engel stärkte ihn körperlich, doch seelisch konnte ihm die Last nicht abnehmen, weil Christus diese Last alleine tragen muss. Wie es in Jesaja Kapitel 63 heißt, ich trat die Kälte allein, und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Denn seht ihr, Christus starb für meine Sünden. Gott musste ihn so behandeln, wie ich es verdient habe. Aber sehr oft, wenn wir über Golgatha und Gethsemane nachdenken, oder sehr oft, wenn wir Predigten über Golgatha und Gethsemane hören, oder Filme darüber sehen, wird eine große Sache gemacht aus den Nägeln, die in die Hände Jesu getrieben wurden, und die Dornen auf seiner Stirn, und dem Speer in seiner Seite, und dem Blut, das aus seinen Wunden strömte. Und ja, es ist eine furchtbare Sache, daran zu denken, dass der Schöpfer, der Sohn des ewigen Gottes, von den Geschöpfen, die er mit seinen eigenen Händen schuf, so behandelt werden konnte. Und ja, seine körperlichen Schmerzen mussten schrecklich gewesen sein. Aber wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dann verfehlen wir das Herz dessen, was Christus auf Golgatha erlitten hat. Denn wisst ihr, jeden Tag wurden Diebe, Verbrecher und Feinde Roms gekreuzigt, jeden Tag. Und selbst an diesem Tag wurden mit ihnen noch zwei andere Männer gekreuzigt. Und es ist gut möglich, dass sie mehr gelitten haben als Christus, denn am Ende des Tages wurden ihnen ihre Beine gebrochen, sie wurden vom Kreuz abgenommen. Und wie ich es verstanden habe, von was römische Gewohnheiten und Bräuche angeht, wurden sie nach einigen Tagen wieder dort hinaufgetan, um so lange am Kreuz zu hängen, bis sie dort starben, manchmal erst nach 3-4 Tagen. Nun, Jesus starb in 6 Stunden. Körperlich waren seine Leiden nicht so groß wie die von den zwei anderen, von den zwei Dieben und von den durchschnittlichen Menschen, der gekreuzigt wurde. Aber sehr oft denken wir über die körperlichen Leiden nach, und wenn wir glauben, dass das die Leiden Christi waren, dann schätzen wir nicht, was auf Golgatha geschah. Wir glauben nicht an die Größe der Liebe Gottes, und so haben wir auch keine angemessene Reaktion in unseren Herzen. Wir lieben Gott nicht zurück. Das ist die Wahrheit über diese Sache. Das ist genau das, was wirklich geschehen ist. Die Menschen meiden es zu prüfen, was auf Golgatha geschah. Und deswegen ist die Liebe Gottes nicht geboren in der Seele und im Herzen. Und das geschieht mit der ganzen christlichen Gemeinde. Aber Christus auf Golgatha litt an der Sündenlast der Welt und an der Trennung von seinem Vater. Und jetzt schaut einmal, was geschah. Die Frage beginnt nun in Jesus aufzukommen. Hier sind einige Dinge, von denen ich nichts gewusst habe. Mein Gott, warum entziehst du mir deine Gegenwart? Vater, ich habe nie etwas Schlechtes getan. Warum lässt du mich allein, Vater? Was geschieht hier? Er wusste, dass er sterben würde. Er wusste es. Er hatte es vorhergesagt, dass er sterben würde. Aber hier war nun etwas, was er zuvor nicht gekannt hatte. Etwas, was Gott vor ihm verborgen hatte. Und das war der Faktor, der die Liebe Christi testete. Der den Glauben und die Liebe Christi testete, der prüfte, wie Gott wirklich ist. Dieser unbekannte Faktor war der Test. Erinnert euch, was wir vorhin gesagt haben, dass wenn ein Test echt sein soll, müssen die Fragen bis zum Schluss unbekannt bleiben. Das waren die unbekannten Fragen für Christus. Für Jesus waren es diese: Warum hat mich mein Vater verlassen? Wenn es das war, was vor mir verborgen ist, ist es dann möglich, dass die Trennung von meinem Vater für immer sein wird? Weil Sünde so groß und so schwerwiegend ist, solch eine Last, und weil sie so eine riesige Kluft zwischen Gott und der Seele erzeugt, und ich diese Sünden tragen muss, könnte es sein, dass ich für immer ausgelöscht werde? Es war echt, es traf ihn. Ich möchte, dass ihr den Moment seht, als es Jesus traf. Es traf ihn in dem Augenblick, als die Welt ihn hasste, ihn anspuckte, ihn verabscheute und verspottete. Die Geschöpfe, für die er starb, erwiesen sich als die abscheulichsten, gemeinsten und wertlosesten Geschöpfe im gesamten Universum. Es war in dem Augenblick, als all seine Jünger ihn im Stich ließen und flohen. Es war in dem Augenblick, als einer seiner besten und engsten Jünger ihn mit bösen Flüchen verleugnete. Es war in dem Augenblick, als einer seiner lieben Jünger, für den er gerade starb, für den er dreieinhalb Jahre lang gearbeitet hatte, ihn mit einem Kuss verriet. In diesem Moment drängte sich ihm der Gedanke auf, dass sein Tod vielleicht für immer sein würde. Jetzt zitterte die Erlösung der Welt in den Händen des Heilands. Jetzt begann er sich zu fragen, ob es wirklich wert sei, für solche bösen Menschen zu sterben, sein eigenes Leben um ihretwillen aufzugeben. Aber ich möchte euch sagen, wenn Gott nicht wirklich ein selbstloses Wesen wäre, wenn sein Charakter nicht wirklich selbstlos wäre, hätte Christus aufgegeben und wäre zurückgegangen in den Himmel. Er hätte das Opfer nicht gebracht, wenn Gott selbstsüchtig wäre, sondern Christus wäre zurückgegangen in den Himmel. Ich sage euch noch mehr, wenn Christus Gott nicht vollkommen dargestellt hätte, wenn er nicht völlig den Charakter Gottes gehabt hätte, hätte es überhaupt nichts über die Liebe Gottes bewiesen. Ich sage euch noch mehr, wenn Christus nicht wirklich vollkommen begrenzt gewesen wäre und hätte in die Zukunft sehen können, dann wäre es kein wirklicher Test gewesen und es hätte gar nichts über die Liebe Gottes bewiesen. Nehmen wir an, wir würden sagen, dass Christus zwar in die Zukunft hätte sehen können, aber er hat nicht in die Zukunft geschaut. Ich meine, wie können wir das beweisen? Satan könnte ganz leicht die Anklage aufbringen. Wir sagen, dass Christus nicht hinschaute, aber Christus schaute hin. Er schaute in die Zukunft und sah alles. Er spielte uns am Kreuz nur etwas vor. Und das ist es, was die meisten christlichen Gemeinden heute behaupten. Dass Christus in die Zukunft schauen konnte, weil er alles wusste und es auch tat, aber dass seine menschliche Seite davon nichts wusste. Ich meine, Junge, sprechen wir von einem Mysterium, das wäre wirklich ein Mysterium. Das ist so nebulös, das ist so unvernünftig, das ist so unmöglich zu verstehen, dass es etwas ist, was man aus dem Fenster werfen sollte. Und es ist so unbiblisch, schlussendlich, dass es nicht einmal wert ist, darüber nachzudenken. Wisst ihr, ein einziges Wort hätte Christus befreien können. Seine Entscheidung war entweder mein Leben oder sein Leben. Doch Jesus wählte es zu sterben. Er wählte es weiterzugehen. Immer tiefer in die ungewisse Dunkelheit. Weil er uns wirklich liebt. Weil Gott uns wirklich liebt mit einer selbstlosen Liebe, die stärker ist als Tod, als der Tod selbst. Die sogar größer ist als sein eigenes Leben. Wundervolle, wunderbare Wahrheit, dass der König des Universums, wisst ihr, wenn ich Christus sehe, weiß ich, dass es das ist, was der Vater getan hätte. Christus kam, um uns das zu beweisen. Ich weiß, dass der Vater für mich gestorben wäre, für alle Ewigkeit. Er hätte sein Leben ausgelöscht, wenn es für mein Bestes gewesen wäre. Er hätte es getan, und Christus kam, um dies zu beweisen. Das ist so wundervoll, das ist so unaussprechlich wundervoll, dass ich vom König des Universums so geliebt werde. Das lässt mich Gott nie mehr in Frage stellen. Wenn einmal die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten, es muss in diesem Leben Leid und Trauer geben, aber niemals, niemals können wir die Liebe Gottes in Frage stellen, wenn wir auf Golgatha schauen, wenn wir sehen, was Jesus getan hat, was er auf sich genommen hat. Der Gedanke an den ewigen Tod, die Begegnung mit dem ewigen Tod. Als er starb, sagte er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er bekam keine Antwort. Doch er bat nicht um die 12 Legionen Engel. Er stieg nicht vom Kreuz herab. Er sagte nicht, ich schaue lieber, dass ich mein Leben rette. Er sagte nicht, diese Menschen sind es nicht wert, Vater. Ich weiß nicht, was am dritten Tag geschehen wird. Ich komme lieber zurück. Und sehe zu, dass ich mein Leben rette, denn wenn du einmal tot bist, dann bist du tot. Du kannst hinterher deine Meinung nicht ändern. Das sagte er nicht. Und das tat er nicht. Sondern er ging vorwärts. Er sagte, mein Vater, ich weiß nicht, was vor mir liegt, aber Vater, ich vertraue dir. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Was uns angeht, was das Bezahlen des Preises angeht, was war seine Antwort? Es ist vollbracht. Ich habe es getan, ich habe mein Leben gegeben. Was auch immer übermorgen geschehen mag, Vater, ihre Erlösung ist gesichert, ich habe den Preis bezahlt mit meinem Blut. Jetzt sind sie gerettet. Ich kann nun gehen, meine Seele hat nun Frieden, und ich lasse den Rest in deinen Händen. Wunderbare Liebe. bis dir die andere Seite der Geschichte ist, wo der Vater hindurchgegangen ist. Es ist so, als würdest du deinen Sohn oder deine Tochter ertrinken sehen. Diejenigen von euch, die Kinder haben, können das etwas besser verstehen. Aber kannst du dir vorstellen, dein Kind ertrinken zu sehen? Dein Sohn kann sich nicht mehr halten und geht unters Wasser. Das Wasser dringt in seinen Mund, in seine Nase. Er hebt seinen Arm und schreit, Papa, hilf mir, Papa. Und alles, was du tun musst, ist nur deinen Arm auszustrecken und seine Hand zu ergreifen. Aber du kannst nicht. Warum? Weil ich auf der anderen Seite stehe. Und wenn du seine Hand nimmst, werde ich sterben. Und schau, ich verdiene es nicht. Ich verdiene es nicht einmal. Ich mag dich nicht. Ich hasse dich. Ich schätze es nicht, was du für mich tust. Und dennoch rettest du mein Leben, indem du zusiehst, wie dein Sohn stirbt, ertrinkt. Selbst obwohl der Vater gewusst hat, dass sein Sohn wieder zurückkommen würde, was kostet es einem Vater, seinen Sohn leiden zu sehen und nichts zu unternehmen, wegen einer undankbaren Person, einer undankbaren Welt? Da sehe ich die Liebe des Vaters in einem ganz neuen Licht, auf einer ganz neuen Ebene. Wisst ihr, es überrascht mich gar nicht, dass wir dieses Thema, was Gott in Christus auf Golgatha getan hat, für alle Ewigkeiten studieren werden und niemals zu einem Ende kommen werden. Brüder und Schwestern, es ist ein Thema, das es wert ist, studiert zu werden. Aber ich sage euch, und ich sage es euch immer wieder, dass wenn ihr die Vorstellung von einer Dreieinigkeit annehmt, oder die Vorstellung von drei Göttern, drei allmächtigen, allwissenden Göttern, welche Variation davon ihr auch nehmt, dann werdet ihr niemals verstehen oder wertschätzen können, was Christus und der Vater durchgemacht haben. Niemals. Er stellt sich letztendlich die Frage, ist Gott wirklich selbstlos? Wurden Satans Anklagen beantwortet, wenn nur ein menschliches Wesen auf Golgatha starb? War Golgatha ein sorgfältig vorbereitetes Schauspiel? War es nur ein Theaterstück? Oder war es echt? Geschwister, der entscheidende Punkt ist der, wurde auf Golgatha wirklich echte Liebe gezeigt? Wurden Satans Anschuldigungen auf Golgatha beantwortet? Können wir Gottes Liebe auf Golgatha klar offenbart sehen? Oder vielleicht ist Gottes Liebe ein Mysterium, das viel zu tiefgehend ist für unseren menschlichen Verstand? Vielleicht ist Golgatha für uns etwas, was wir nicht verstehen können, wo wir Gottes Liebe nicht offenbart sehen können, obwohl wir diese Offenbarung doch so dringend nötig haben. Schlussendlich, und das ist für mich die größte Feuerprobe, ist die Offenbarung der Liebe auf Golgatha wirklich stark genug, um eine echte Reaktion von echter, das Leben verändernder Liebe zu Gott in unserem Leben zu erwecken? Das ist die wichtigste Frage, Geschwister. Können wir, indem wir Golgatha betrachten und das, was dort geschah, die Liebe Gottes wirklich wertschätzen, in einer Art und Weise, dass es unser Leben verändern kann? Es gibt nämlich keine größere Offenbarung der Liebe Gottes als die auf Golgatha. Gott hat keine andere Kraft, mit der er uns verändern könnte, außer dem, was auf Golgatha geschah. Von daher ist es lebenswichtig für uns, dass wir es verstehen. Denn wisst ihr, wir sprechen von Erweckung und Reformation. Wie kann es eine Erweckung geben, die nicht aus einer Wertschätzung der Liebe Gottes entspringt? Und wo können wir diese Liebe Gottes sehen, wenn nicht auf Golgatha? Ist es nicht offensichtlich, Geschwister, dass für Generationen etwas unsere Augen verblendet hat, so dass wir die Liebe Gottes und die Liebe seines Sohnes nicht wertschätzen konnten? Ich ermutige euch, liebe Geschwister, dieses Thema zu studieren. Denn wir haben erst begonnen, an den Ecken dieses Themas zu kratzen. Mein persönlicher Glaube ist, dass wenn wir ein wenig besser verstehen, wer Gott ist, und dieses Thema mit dem richtigen Verständnis angehen, wird Gott sein Volk segnen. Und die Erweckung, für die wir so sehr herbeisehnen und wofür wir beten, wird ausbrechen. Sie wird. Ich bin der Meinung, dass Gott Irrtum und falsche Vorstellungen nicht segnen kann. Vielleicht sind viele von euch wie ich von dem Thema Golgatha davongelaufen, weil es so kompliziert zu sein scheint, weil die Dinge einfach nicht zusammenpassen wollen, wenn man dieses Thema im Lichte der Dreieinigkeit studiert. Doch gelobt sei Gott, dass Licht hervorbricht. Gelobt sei Gott, dass er beginnt, dieses Thema erneut zu eröffnen. Ich bete, Brüder und Schwestern, dass ihr das Licht und die Wahrheit darin seht, was ich euch heute dargelegt habe. Und ich hoffe, dass ihr das noch mehr studieren werdet. Gott segne uns bei unserem weiteren Studium und gewähre uns diese Erweckung, auf die wir so hoffen und wofür wir beten. Gott segne euch.